Vers 39 und 40. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Lass uns beten, lieber Herr Jesus Christus. Wir sind heute Morgen so unwürdig. Du bist so gnädig zu uns gewesen. Du hast so viel gelitten. Herr, du bist für uns gestorben auf dem Kreuz. Du trug unsere Missetaten, unsere Sünde, unsere Krankheit. Herr, wir stehen heute Morgen tief in deinen Schuld. Wir bitten dich deshalb, Herr Jesus Christus, in einer Zeit, wo das Evangelium kaum zu hören ist, wir bitten dich, helfe du uns heute Morgen, deine Evangelium, Herr, mit Macht zu predigen. Möge dein Wort hinausgehen und viele Menschen zum Glauben führen. Herr, wir wissen, dass dein Tod am Kreuz nicht umsonst war. Herr, wir wissen, Herr, dass du einen souveränen und göttlichen Wille in deinem Tod gehabt hast. Herr, wir bitten dich heute Morgen, erfülle du deine Wille, Herr, durch diese Botschaft. Erinnere du deine Kinder, Herr, was unsere Erlösung dich gekostet hat. Hilf es, tief in unsere Herzen eine große Dankbarkeit zu schaffen. Herr, wir bitten dich auch, dass du mit jeder spricht heute Morgen, der dich nicht kennt, der noch in ihrer Sünde verloren sind. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, lass sie heute Morgen tief in diesem Kelch hineinschauen, das du damals in dem Garten gesehen hast. Möge ihre Seele zittern vom Angst und Furcht über den Zorn Gottes. Und Herr, während sie sich wegen den Zorn Gottes zittern, möge die Gnade Gottes sie aus diesen Angst befreien, so wie du alle deinen Auserwählten befreit hast. O Herr, wir bitten dich, tu eine mächtige Arbeit unter uns. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Wir haben in unserem Text heute Morgen eine sehr erstaunliche und fast unbegreifliche Ereignis, das unsere ganze Aufmerksamkeit fordert. Ein Ereignis, das unserem Herzen mit großer Verwunderung und Erstaunung füllen soll. Weil der Mann, der sich hier so demütig und gebrochen auf dem Erde hingestreckt im Staub liegt, kein gewöhnlicher Mann ist, sondern in unserem Text, es ist der Sohn Gottes selbst. Er ging in Vers 39 ein wenig weiter und warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Kein gewöhnlicher Mann, sondern Gottes Sohn selbst werft sich an sein Angesicht, liegt sich in dem Staub und flehte sein Vater an. Schauen Sie genau hin, liebe Bruder und Schwester, liebe verlorene Freunde. Schauen Sie genau hin, wie der zweite Person der Gottheit, gebrochene, betrübte, im Staub liegt. Wie unbegreiflich und unvorstellbar. Denn Verlorene begreift diesen Ereignis überhaupt nicht, liebe Bruder und Schwester. Aber wir sollen es begreifen. Der die Toten zum Leben erweckte und heilte die Kranken, der die 5000 speiste und auf das Wasser ging, der die Menschen noch der Teufel fürchtete, der Sohn Gottes, der die Welt schuf, die Freude des Vaters und herrsche über allen Engeln, liegt gebrochen und betrübter im Staub, wie ein gewöhnlicher, gebrechlicher Mensch. Wir haben den Herrn durch dem Evangelium oftmals gesehen, wie wir gebetet haben und wie wir Wunder getan haben. Aber so haben wir den Herrn nie gesehen. So gebrochen. So gedemütigt. Voller Schrecken. Es ist unbegreiflich. Wenn man versteht die Souveränität Gottes und wenn man versteht, dass hier steht oder hier liegt eine zweite Person der Gottheit, ist es für unser begrenzter Verstand unbegreiflich. Weil wir wissen, dass Jesus Christus über seinen Schicksal nicht überrascht war. Wir wissen auch, dass Jesus Christus wusste, was ihm erwartet. Er sagte sogar oftmals, ich bin gekommen, den Willen meines Vaters zu tun. Und den Willen des Vaters war für sein Auserwählten auf dem Kreuz zu sterben. Er wusste, was er zu tun hat. Und es ist egal, was viele Theologen sagen, es ist trotzdem ein großes Geheimnis, das vor uns liegt. Kommt her, steht in einem Lied geschrieben von 1694. Ein schönes deutsches Lied. Kommt her und schaut. Kommt, lasst uns doch vom Herzen betrachten Christi Leiden, Pein und Schmerz. Er tritt die Kälte Gottes, wie ich meine, wohl recht alleine. Ach, seht, wie Angst wird ihm von unseren Sünden. Er muss sich wie ein Würmer am Ölberg winden, bis ihm der Todesschweiß, mit dem er ringet, blutig ausdringt. Gott selbst fällt hier im Garten zu den Erden. Ein Engel muss des Tröstes Troster werden. Die Kreatur muss ihren Schöpfer stärken, welch's wohl zu merken. Was wir und Adam hatten übertreten, das muss der unschuldigste Herr verbeten. Den scharfen Zorn, der über uns ergrimmet, er hier vernimmt. Nein. Den Verlorenen begreift diesen Ereignis, diese Szene überhaupt nichts ohne Gottes Gnade. Aber der Gläubige, als Gläubige, wir sollten uns mit diesem Ereignis, obwohl wir es oftmals gelesen haben und gehört haben, wir sollten wirklich über dieses Ereignis mit großer Dankbarkeit erfüllt, dass unser Heiland für uns und unsere Sünde sich so gedemütigt hat. Wie unvorstellbar und unbegreiflich ist dieser traurige Anblick. Wie gesagt, ein großes Geheimnis, das kein Mensch jemals völlig begreifen wird. Deshalb müssen wir diesen großen Text mit viel Demut und Gebet betrachten, weil nur dann können wir seine Wahrheiten wirklich empfangen. Meine Seele, Vers 38 und 39, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Bleib hier und wacht mit mir. Gottes Zorn spricht eine Bitte an seinen treuesten Jünger. Er nahm drei seinen treuesten Jünger mit und bittet sie, fleht sie an, bleib mit mir, wacht mit mir. Ich komme zu den Stunden der Wahrheit, der Stunde meiner Herrlichkeit. Ich komme jetzt gerade zu den Stunden, dafür ich gekommen bin. Ich will, dass du mit mir bleibst und wacht mit mir. Aber der Vater verneint ihm alle menschliche Trost. Der Sohn Gottes muss diesen Schritt allein machen. Mit diesem erstaunlichen Wörter würde Christus in dem Schatten des Kreuzes eintreten. Hier auf dem Ölberg, im Schatten vom Golgatha, wo er sein Leben für die Sünde seiner Auserwählten opfern würde, würde das Leiden des Lamm Gottes beginnen. dass das Leiden und Qual von Christus im Garten sehr schrecklich und intensiv war, beweist Gottes Wort eindeutig. Meine Seele, erklärte der Sohn Gottes, ist tief betrübt bis zum Tod und ihm graute sehr Schrecken. Markus' Evangelium erklärte so, dass er fing an zu erschrecken in dem Garten. Hier im Garten tritt er in den Schatten des Golgatha ein. Es ist nur die Vorbereitung auf das, was auf ihn wartet in ein paar Stunden. Aber er muss es durchgehen. Der Sohn Gottes, sage Jesus Christus, legte sein Leben selber hin. Niemand erfordert es von ihm. Er kann es hinlegen, er kann es wieder nehmen. Gott, der Vater, gab ihm diesem Recht. Und hier in dem Garten, der Vater bietet den Sohn an, freiwillig den Opfer auf ihn zu nehmen. Er trinkt nicht den Kelch hier im Garten. Nein, er trinkt den Kelch auf dem Kreuz. Aber hier im Garten wird er dem Kelch präsentiert. Von seinen Flehen an seinen Jünger, dass sie mit ihm bleiben, bis hin zu seinem intensiven Gebet, wo sein Schweiß wie Blutstropfen auf der Erde fiel, sehen wir, lieber Bruder und Schwester, lieber Freunde, dass die Qualen in seiner Seele nichts mit irgendwas anderes zu vergleichen waren, die er bis jetzt erfuhr. Niemand, sogar Jesus Christus, hat sowas nicht erfahren. Er begegnet dem Teufel mit dem unerschütterlichsten Mut in Matthäus Kapitel 4. Er herrschte über dem stürmischen Meer ohne Probleme. Er fürchtete weder Mensch noch Engel. Aber hier in dem Garten Gethsemane, in den Schatten des Kreuzes, liegt hingestreckt auf dem Boden Gottes Sohn, während seine Seele in unserem Text vom Kummer und Leid gequält wird. Wenn wir das sehen, liebe Bruder und Schwester, ich weiß nicht, was durch deinem Herzen geht, aber ich frage mich, oh Herr, was war die Ursache deinen Schmerz und Kummer? Was könnte den Sohn Gottes so viel quälen, so viel Schmerzen und Leid verursachen? Was könnte der Sohn Gottes zwingen, sich hingestreckt auf den Boden zu werfen, wie ein gewöhnlicher sündhafter Mensch, wie ein gebrechlicher Mensch, und sein Herz mit solcher Qual und Schmerzen zu füllen? Die Antwort, liebe Bruder und Schwester, liegt in Vers 39 und 42. Ein Kelch. 39, er sagte, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. In 42 sagt er, mein Vater, wenn diesem Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich es trinke, so geschehe deine Wille. Er spricht von einem Kelch. Merkwürdig. Er fürchtete den Teufel nicht. Er fürchtete den Mensch noch Engel nicht. Aber hier in unserem Text, er fürchtet ein Kelch. Ein Cup, der sein Vater ihm hinausreicht und sagt, vergesst nicht, liebe Bruder und Schwester, er trinkt nicht in dem Garten aus diesem Kelch. Es wird ihm nur präsentiert. Die ganze Erlösungswerk Jesus Christus hängt jetzt in dem Garten ab. Jesus hat das Recht, den Kelch zu nehmen oder abzulehnen. Es spricht von einem Kelch, liebe Bruder, Schwester, liebe Freunde, aber kein gewöhnlicher Kelch, weil er die Inhalte dieses Kelches fürchtete, nicht den Kelch selber. Es ist nur ein Symbol. Es war kein echter Kelch ihm überreicht, sondern es ist ein Symbol. diesen Kelch, this cup. Wenn er Gottes Wille erfüllen möchte, den Vaters Wille, dann muss er diesen Kelch völlig austrinken. Und es war die Inhalte dieses Kelches, das er gefürchtet haben. Überlegst du doch, wie spricht von Jesus Christus hier? Und hier ist, wo so viele Theologen sich eigentlich den Verstand verlieren, wenn sie versuchen, es logisch zu erklären. Hier ist der Gottmensch, der sieht diesen Kelch an, dass der Vater ihm erreicht. Und er quält sich, wenn er den Inhalt sieht. Was könnte in diesem Kelch sein, das solche Qualen Gottes Sohn verursachen könnte? So furchtsam, dass es den Sohn Gottes mit so viel Schrecken füllen könnte. Was war das? Es war sicherlich nicht der Tod. Wie könnte er den Tod fürchten, der die Auferstehung und das Leben selber ist? Es war nicht der Tod. Viele Christen haben den Tod mit Freude und Zuversicht gegenübergestanden. Auch Christus hätte keinen Grund, den Tod zu fürchten. Paulus sagte, der Tod ist mein Gewinn. Sie begrüßten den Tod. Es war nicht der Tod. Es war nicht den Schmerzen, dass er auf dem Kreuz leiden würde. Ich will es nicht irgendwie geringen, der hat bestimmt viele Schmerzen erlitten. Aber es war nicht den körperlichen Schmerzen, dass er leiden würde. Es gab irgendwas in diesem Kelch, das verursachte in seinen Seele Gottes Sohn großen Schmerzen und Qual. Und manchmal als Christen mit den Jahren vergessen wir, was unsere Heiligen leiden müssten, um uns aus der Sünde zu retten. Wir sollten, obwohl wir als Gottes Kinder, Auserwählten, Wiedergeborene, obwohl wir nicht unter Gottes Zorn stehen, wir sollten oftmals immer wieder in diesen Kelch hineinschauen, um unsere steinige Herzen manchmal zu erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat, was es ihm gekostet hat, was er gelitten haben. Aber das brauche ich nicht. Ich bin einer von den Auserwählten. Mein Gott, wie soll das mein Herz zerbrechen, wenn ich sowas höre? Als wäre wir irgendwas Besonderes gewesen. Wenn du wiedergeboren bist, ist es aus Gottes reine Gnade und nicht mehr und nicht weniger. Was war denn in diesem Kelch, der in Christus so viel Qual und Schrecken verursachte? Nur Gottes Wort kann die schrecklichen Inhalte in diesem befürchteten Kelch beschreiben. Und noch fürchten wir beinahe, es zu fragen. Heute Morgen, wenn ich über diesen Text gebetet habe, nachgedacht haben und meditiert haben. Ich muss ehrlich sagen, es gab in mir auch neue Furcht, es überhaupt zu fragen, obwohl ich schon 20 Jahre im Glauben bin, lieber Bruder und Schwester, was in diesem Kelch war und für der Verlorene noch ist. Es schüttet unsere Seele sogar als Gläubigen. Zuerst der Inhalt diesen befürchteten Kelch. Schau mal mit mir an Jesaja Kapitel 51, Vers 17. Jesaja Kapitel 51. Ich möchte, dass du diese Verse selber lesen. Jesaja 51, Vers 17. Erwache! Erwache! Stehe auf, Jerusalem! die du von der Hand des Herrn, den Becher seines Zorns getrunken hast, die du den Tummelkelch getrunken und ausgeschlüpft hast. Jesaja beschreibt diesen Kelch als ein Becher seines Zorns. In Englisch, cup of his fury. Dies war der Kelch und sein Inhalt, der unserem Herrn Jesus Christus im Garten sah. Und es füllte sein Herz mit großen Schrecken. Und es ist wieder etwas, das ganz erstaunlich ist. Weil wir wissen, dass Jesus Christus, weil er Gott offenbart im Fleisch war, dass er auch die Eigenschaften den Vater, den Heiligen Geist besitzt. Es war praktisch, logisch gesehen, nach theologischer Erklärung, sein eigener Zorn, weil er Gott selber ist. Aber er schaute in diesen Kelch hinein als der Menschensohn, stellvertretend für seine Auserwählten, und sah diesen Kelch, wie alle Sünde diesen Kelch sehen würde. Und er sah Gottes Zorn, wenn ich das so sagen darf, als ein gewöhnlicher Mensch. Und es verursachte, dass er im Staub liegt und sagt, mein Vater, diesen Kelch ist fürchterlich und schrecklich. Den Becher seines Zorns ist ein Bild und das Gericht Gottes über die Sünde. Psalm 75 steht Folgendes geschrieben. Denn der Herr hat einen Becher in der Hand, der ist gefüllt mit schäumendem Würzwein. Davon schenkt er ein. Sogar seine Hefen müssen schlüpfen und trinken aller Gottlosen auf Erden. He's got a cup in the hand filled. Jeremia 25 beschreibt es so. Nehmt diesem Kelch voll Glutwein, Wein des Zorns, aus meiner Hand und trinke damit aller Völker. Dieser Kelch seines Zorns wird jeden Mensch, der in dieser Welt kommt, zugeteilt. Seine eigenen Augen, Hiob, sollen sein Verderben sein, und den Zorn des Allmächtigen soll er selbst trinken. Es wird jeder Mensch, der in dieser Welt geboren ist, zugeteilt. Diesen Kelch, das Jesus Christus in dem Garten gesehen hat. Ich weiß, viele Menschen glauben das nicht. Und manchmal Gläubige zweifeln manchmal über die Zukunft und das Endgericht. Aber liebe Bruder und Schwester, ich glaube, wenn wir den gleichen Geist hätten wie unsere Vorväter, die durch diesen Land hier sogar gepredigt haben während der Reformation, wenn wir wirklich begreifen würden, was auf dieser Welt kommt und wie Gottes Zorn auf dieser Welt hinausgegossen wird, ohne Gnade und Barmherzigkeit. Wir werden uns nicht so träge sein, in das Evangelium zu verbreiten. Wir werden uns nicht hinter die Auserwählung Gottes verstecken, sondern wir werden hinausgehen und das Evangelium aller Kreatur predigen und hoffen, dass jeder unsere Stimme hört, dass sie zum Glauben kommt. Wenn wir das wirklich glauben würden. War das nicht Johannes, den Teufel, seine Botschaft, Flair, von den zukünftigen Zorn Gottes? Nein, jeder Mensch, der in dieser Welt geboren wird, wird diesem Kelch zugeteilt. Und entweder muss ein Stellvertreter das Kelch für dich austrinken, oder du musst es selber irgendwann völlig ausdrücken. Das größte Problem ist, du wirst es nie völlig ausdrücken können, weil es heißt ewig Verdammnis. Christus ist der Einzige, der diesen Kelch als unser Stellvertreter völlig austrinken kann, um die Gerechtigkeit Gottes zu befriedigen. Irgendjemand muss für die Sünde zahlen. Sonst wird Gottes Gerechtigkeit nicht befriedigt. Und wenn Jesus Christus heute Morgen nicht dein Stellvertreter ist, dann musst du selber diesen Kelch trinken. Aber es wird für dich keinen Ende geben. Jesus Christus, der von keiner Sünde wüsste, aber für uns zur Sünde gemacht worden ist, beginnt hier in Gethsemane aus dieser Kelch an unseren Statt zu trinken. Und es füllt seine Seele mit großem Betrübnis und Schmerz. Er schaut in diesen Kelch hinein, im Schatten des Kreuzes. Und er fiel auf den Boden und betete. Es war eine kühle Nacht. Wenn du in den Evangelium liest, die Soldaten haben ein Feuer gemacht, weil es so kalt war. Aber Jesus betete so eifrig und inbrünstig, dass seinen Schweiß wie Blutstropfen auf den Erden fiel. Aber nicht nur am Kopf, er war überall bedeckt mit Schweiß und Blut. Sein ganzer Körper an einer kühlen Nacht. Was war das, Jesus Christus, das in dir sowas verursacht hat? Der Sohn Gottes, der sich dich so beeinflusst und so erregt und so quält. Ist es irgendwas, das ich, meine liebe Bruder und Schwester, auch liebe Freunde, dass wir als begrenzte Menschen niemals begreifen würden in diesem kurzen Leben? Es ist die ewige, gerechtige, heilige Zorn Gottes. Etwas, das wir nicht begreifen können. Wie schrecklich und furchtsam muss der Inhalt dieses Kelches sein, dass es den Sohn Gottes im Staub liegt. Aber die Frage ist, wenn es die Seele des Sohnes Gottes mit Betrübnis füllte, bis zum Tod, sagte er, welche furchtbare Wirkungen wird es auf der Seele einen Menschen haben, die nicht Gottes Sohn ist? Erbarme dich über mich, schrie der reiche Mann. Erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. An die Spitze meines Zunges. Ich frage nicht einmal nach meinem ganzen Körper. Mein ganzer Körper leidet. Aber wenn er nur die Spitze meiner Zunges, nur ein bisschen Erleichterung geben können in diesen ewigen, unertragbaren Schmerz, ich werde dankbar sein. Erbarme dich. Nur ein Tropf Wasser auf den Spitze meines Zunges. Nicht ein Eimer voll, sondern nur ein Tropf Wasser. In dieser Tragödie am September 11. in Amerika. Es gab viele Menschen, die aus dem Fenster gesprungen haben, weil sie die Hitze nicht ertragen könnten. Ihr Fleisch fängt an zu schmelzen und es war unertragbar. Und deshalb springte sie aus einer hohen Ebene, wussten, dass sie sterben würde. Aber von dieser Hitze müssten sie befreit werden. Ich möchte nicht auf das Tragödie anderer Menschen eine Botschaft bauen, aber es ist trotzdem die Wahrheit, liebe Bruder und Schwester. Ein paar Sekunden kühle Luft, als hier an diesem Hitze zu leiden, obwohl es ihren bestimmten Tod war. Aber wenn du diesen Kelch trinkst, es gibt keinen, Erleichterung. Nicht ein paar Sekunden Erleichterung. Für diese Menschen in New York, es gab ein paar Sekunden Erleichterung. Abkühlung, sozusagen. Als sie in Richtung Boden fliegen. Die Hitze war nicht mehr an der. Das Wind raschte in ihr Gesicht und es war eine Erleichterung von den Schmerzen und Qual des Feuers. Aber für dich wird es nicht einmal eine Erleichterung geben für eine Sekunde, wenn du diesen Kelch trinkst. Wer aus diesem Kelch trinkt, wird nie erleichtert werden. Sondern muss seine ganzen Inhalten und Bodensatz ausdrücken. Weißt du, was er auch so daran denkt? Ich werde jetzt Probleme mit vielen Calvinisten bekommen, aber ich denke auch, dass er an alle Menschen gedacht haben, wenn er diesen Kelch gesehen haben. Nicht aus einer Errettungssicht, sondern weil er Gott ist und barmherzig ist. Ist es, was viele Calvinisten stört. Denn man sagt, ja, Gott liebt alle Menschen. Und das tut er auf eine gewisse Weise. Aber er liebt nur seine Auserwählten auf eine besondere Art und Weise. Und leider viele Calvinisten haben Fehler in diesem Bereich. Wie können wir, liebe Bruder und Schwester, diese Wahrheit verstehen und begreifen als Gläubigen und in die Welt hinausgehen und von diesem zukünftigen Zorn über den Mitmenschen, unsere Mitmenschen, nicht berührt werden? Wenn wir Mitleid haben können, ich glaube, das Evangelium werden erfolgreicher sein. Nein, wer aus diesem Kelch trinkt, der muss das Ganze trinken und das für ihn. Aber was sagt Jesus Christus in unserem Text als Stellvertreter? Er trinkt es selber. Deswegen heißt es, weil Christus ist für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist ein Unterschied. Wir haben gesungen, nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich armer, der Zorn verdient hat, gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Ist es nicht wahr, dass Jesaja sagt in Kapitel 53, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn? Es wird erzählt von William Gurnall, von einem Kapitän, dass er seine Kleider zerriss, um die Wunde seines Soldaten zu verbinden. Christus, sagte er, vergoss sein Blut, um die Wunde der Seinen zu heilen und ließ sein Fleisch zerreißen, um sie zu verbinden. Mein Freund, wenn Jesus Christus als Stellvertreter den Kelch für dich nicht trinkt, dann musst du es selber trinken. Und wenn du nur betrachten würdest, überlegen würdest, was für eine Wirkung es auf Jesus Christus, Gottes Sohn, gehabt haben, dann wirst du vielleicht beginnen zu glauben, dass du in Not bist und dass du dich beeilen musst. Weil der Tod schließt dieses Leben oder ist ein Abschluss dieses Lebens, aber der Beginn der nächste. Und wenn du sterbst, in diesem Leben, wenn du sterbst, ohne Jesus Christus, dann es erwartet dich einen Kelch. Und nach dem Tod kann niemand diesen Kelch für dich austrinken. Das musst du selber austrinken. Aber deswegen sage ich, es gibt Hoffnung. Das heißt, das gute Nachricht. Das heißt, das Evangelium Jesus Christus. Deswegen sagte George Whitefield, wenn ich 1000 Körper oder Leibe hätte, sie werden alle das Evangelium Jesus Christus predigen. Er predigt und kaum predigt er, ohne Tränen in den Augen zu haben. Er predigte das wunderbare Evangelium und er sagte Menschen, tu Buße, kehre um. Glaube in Gott. Weil er wusste nicht nur über den guten Nachricht, Jesus Christus rettet, sondern er wusste auch, was erwartet diejenigen, die ohne Gott sterben. Er hat diesen Gleichgewicht gehabt. Dieses Gleichgewicht müssen wir auch haben. Leider in dieser Generation setzt viele Gläubige in ihren Palasten, geistige Palasten, und genießen Gottes Segen und prahlen sich, dass sie gehören zu dem Auserwählten, während eine ganze Welt das Evangelium nicht hört. Aber ich höre sie jetzt schon. Ja, aber Gott wird die Seine retten. Um ehrlich zu sagen, wenn ich das höre, zweifle ich an ihrer Errettung. Weil sie glauben nicht, was das Evangelium ist, noch was Jesus für sich selber getan hat. Wie können wir so ein wunderbares Geschenk haben? Wie können wir behaupten, Empfänger der Gnade Gottes zu sein und es für uns selbst zu behalten? Und das Wollen nicht haben, das weiterzugeben an unsere Mitmenschen. Es gibt aber ein anderer Kelch, mein Freund. Ein ganz anderer Kelch in Gottes Wort. There's another cup in God's Word. It's not a cup of wrath, it's a cup of salvation. Den Kelch des Heils, sagte den Psalmist in den 116, will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Klares Evangelium. Klares Evangelium. Den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Hier ist den Kelch, das jeder Wiedergeborene, lieber Bruder und Schwester, jetzt besitzt. Das Kelch des Zorns war von uns weggenommen durch Jesus Christus und Gott gab uns den Kelch seines Heils. Und aus diesem Kelch werden wir ewig trinken. Genauso wie der Verlorene aus dem Kelch des Zornes ewig austrinken würde, wir werden ewig aus dem Kelch des Heils trinken. Durch das Erlösungswerk Jesus Christus. Was war ein großer Unterschied, liebe Brüder und Schwestern? Diesen Kelch des Zornes und den Kelch des Heils. Es ist kein Wunder, liebe Bruder und Schwester, dass es gibt so wenig Dankbarkeit unter vielen Gläubigen. Oh, ich meine nicht Lippendienst. Ich meine im Leben. Ich lese jetzt gerade Ian Murrays neue Biografie oder neuer Buch über John Wesley und seine Nachfolger. Ich kann es nur empfehlen. Die alten Methodistenprediger, die waren voller Eifer. Ja, die Lehre war vielleicht ein bisschen. Aber sie haben gepredigt. Mit ganzem Herzen. Männer, die nur eine suchten. Verlorene Menschen. Wir haben das beste Nachricht.
dass ein Mensch jemals hören kann. Die schönste Nachricht.
Und das sollen wir verbreiten. Wir sollen das Kelch des Heils mit uns überall mitnehmen, liebe Bruder und Schwester. Und verkündige eine verlorene Welt, dass sie sollte den Kelch des Heils annehmen und den Namen der Herr anrufen. Weil sonst muss sie aus ihrem Kelch des Zornes selber trinken. Wir sollen sie diesen Kelch anbieten. Und diesen Kelch ist das Evangelium Jesus Christus. Gott fragte im Alten Testament, und ich frage euch auch heute Morgen, warum willst du sterben? Warum willst du aus diesem Kelch trinken? Nimm den Kelch des Heils. Bevor es zu spät ist. Ich mache Schluss mit diesem Zitat von meinem Puritaner. Im Garten, unter dem Gefühl des Zornes Gottes, fiel er auf sein Angesicht und das Schwert Gottes schlug ihm schonungslos. O Sünde, Gott ist gerecht. Aber wir verstanden das nicht, bis wir einige Augenblicke in Gethsemanes Dunkel und unter Golgathas Schrecken weilten. Was meinst du, unbekehrte Sünde? Wenn Gott seinen Sohn bestraft hat, wird er dich gewisslich strafen. Wenn Christus, welcher nur eine zugerechnete Schuld hätte, solche Leiden erdulden musste, was wirst du leiden, der du deine Sünde hast? Denn er, der vollkommen, der reine und fleckenlosen, eine so schreckliche Qual erdulden musste, wie willst du ihn flehen, wenn du solche Seligkeit nicht achtest? Es gibt kein besseres Wort, um diesen Botschaft zu schließen. Er werft sich auf den Boden. Und sein Herz war voller Qual. Was hast du heute Morgen? Besitzt du noch diesen Kelch des Zorns? Flehe dich an. Tu Buße. Wende dich. Während der Herr noch nah ist. Und dann könntest du auch diesem Lied singen, mit aller Wiedergeborenen. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod. Und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt voll. Ah, liebe Bruder und Schwester, mögen wir immer wieder auf dem Kreuz schauen und in dem Schatten des Kreuzes Gethsemane, um uns zu erinnern, was Jesus Christus alles für uns getan hat. Und wenn der Herr unserem Herzen voller Dankbarkeit und Lob erfüllt, lass uns denn aufstehen mit einem neuen Eifer, in eine verlorene Welt hinauszugehen. Und das gute Nachricht aller Menschen verkünden, dass Jesus Christus ist Heil und Retter. Möge Gott seine Gemeinde mit dieser Bürde wiedergeben. Möge Gott seine Gemeinde segnen, dass wir wieder hinausgehen und predigen das wunderbare Evangelium Jesus Christus. Aber wir können und wir werden das nicht tun, wenn wir uns nicht erinnern, und das oftmals, was Christus für uns getan hat. Geh mit ihm in Gethsemane. Geh mit ihm zum Pilatus. Geh mit ihm auf dem langen Weg zum Kreuz. Geh mit ihm zu dem Kreuz. Steh unter dem Kreuz mit Johannes und seiner Mutter und anderen und schaue ihm an, diesem Haupt voll Blut und Wund. Und wenn du das tust, dann sehe die Gnade Gottes, dass durch seinen Wunder du geheilt bist. Aber dann, wenn du den Kreuz verlässt, geh mit Gottes Botschaften auf deinen Lippen und in deinem Herzen und verkündige einer sterbenden Welt, dass Jesus Christus ist Retter. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus,